Ja, schön euch zu sehen. Guten Abend auch von meiner Seite. Schön, dass wir diesen Abend hier sein dürfen und danke Alexander für die freundliche Begrüßung. Ja, in der Tat, Donnerstagabend, wer sich dort aufmacht, dem ist es ernst. Das unterstellen wir jetzt einfach. Der ist nicht hier, weil er nichts anderes zu tun hat am Donnerstagabend. Und das ist schön, dass ihr da seid und dass wir uns gemeinsam ja, Gottes Wort ansehen dürfen. Ich möchte am Anfang gerne was zu unserer oder uns kurz vorstellen für die, die uns noch nicht kennen. Da ist es schon das Bild. Das wünsche ich mir, dass das jetzt ist Sommer. Vielleicht geht es euch auch so. Also die Herfahrt. Es hat mich gerade jemand gefragt, wie war denn die Herfahrt? Und ich, da wir immer ehrlich antworten sollen, habe ich gesagt, war nicht gut. Sicht war vielleicht, weiß ich nicht, unter 10 Kilometer, alles voll Nebel. Und ja, aber es ging gut zu fahren, ist ja alles Autobahn, also da kann man sich ja auch drauf einstellen. Genau, also das ist so, da schlägt auch unser Herz für die Sonnenblume, für Jesus, die wahre Sonnenblume. Und wir sind Sommermenschen, deswegen auch dieses Bild. Das muss ich euch nicht erklären, das kennt ihr selbst, das ist die Fahne von Sachsen. Das ist meine Familie und ich möchte gerne am Anfang so ein paar Minuten verwenden, um auf unseren Dienst kurz vorzustellen, den wir tun, weil das ist ja Mission und Evangelisation, was wir machen bei uns im Ort. Und das ist meine Family sozusagen. Und meine bessere Hälfte, die steht in der Mitte, so ist es auch richtig, meine Frau, die Ina. Daneben links, das ist unsere älteste Tochter, die Elisabeth, die ist verheiratet, die wohnt in Berlin und ist Krankenschwester. Daneben ist unser zweitältester Sohn, der Johannes, also links neben der Elisabeth, der hat jetzt angefangen, die Lehre zum Pflegefachmann im Krankenhaus. Und dann ganz links ist unser jüngster Sohn, also wobei ich sehe gerade hier, das ist schon ein bisschen älter, das Bild, die sind alle noch ein bisschen, sind ein bisschen größer auch. Ja, also links, Just Do It, ist unser Simon, der ist in der 10. Klasse jetzt und ratet mal, was er lernen möchte. Pflegefachmann, bewirbt sich jetzt nächste Woche auch im Krankenhaus in Niesky, möchte also das machen, was die anderen auch gemacht haben. Ganz rechts ist unser Ältester, das ist der Andreas, der hat gerade die Lehre beendet. Jetzt ratet mal, was? Pflegefachmann, richtig. Genau. Und drunter, das ist die Magdalena, die ist 11, unsere Kleinste. Und jetzt ratet mal, was sie mal werden will. Nein, ehrlich. Wir haben da nichts beeinflusst. Ja, genau. Wir sind ganz im Osten von Sachsen unterwegs, hier in Niesky, und machen dort Gemeindearbeit, Missionsarbeit, Evangelisation. Also unser Wunsch ist, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Das ist unser Herzensanliegen und wir machen das auf vielerlei Weise. Wir haben verschiedene Arbeitsbereiche, die wir haben in unserem Dienst, wo wir, egal welcher Arbeitsbereich das ist, es wird immer Gottes Wort weitergegeben. Und das ist unser Wunsch, unser großes Anliegen ist es, Menschen mit dem ewigen Wort Gottes zu erreichen, ihnen die Bibel lieb zu machen. Und das machen wir auf vielerlei Weise. Zum einen sind wir in eine Gemeinde eingebunden, die Freikirche in Niesky, und dürfen dort mitarbeiten. Ich darf in der Leitung mitarbeiten, im Pastorendienst, und wir haben liebe Brüder, die in der Leitung dabei sind. Das ist eine ganz feine Gemeinschaft. Und das ist so, sag mal, der Ausgangspunkt. Das ist ja auch das, was die Heilige Schrift uns sagt, wenn wir evangelisieren, wenn im Sommer das Zelt hier stehen wird, dann ist das ja kein Selbstläufer, sondern das geht ja aus von einer Gemeinschaft oder von einer Gemeinde und führt auch wieder hin zur Gemeinschaft. Also Evangelisation hat ja das große Ziel, Menschen mit dem Evangelium der Gnade zu erreichen, damit sie wiedergeboren werden, damit sie gerettet werden und damit sie der Gemeinde, der Gemeinschaft hinzugetan werden. Das heißt, dass sie also hineingetauft werden in den weltweiten Leib Christi. Das geschieht, wenn sie wiedergeboren werden. Wir würden sagen, wenn sie gläubig werden. Und dann sollen sie natürlich nicht alleine bleiben. Allein geht man ein, das können wir uns ganz einfach merken. Das gilt für uns Christen in ganz besonderer Weise. Ein Christ ohne Gemeinde, das kommt im Neuen Testament nicht vor. Ein Christ soll immer eine Gemeinde haben oder eine Gemeinschaft haben, wo er dazugehört. Und das ist auch das Ziel dann natürlich, dass Evangelisation eben nicht nur von der Gemeinde ausgeht, von der Gemeinschaft ausgeht und ausströmt zu den Ungläubigen, sondern dass es auch immer wieder zur Gemeinschaft, zur Gemeinde hinführt. Dass also das Ziel darin besteht, dass Menschen gerettet werden, damit sie auch zu dem sogenannten Ortsleib, was eine Gemeinschaft bildet, wie zum Beispiel jetzt hier, wie ihr euch jeden Sonntag trefft, damit sie hinzugetan werden. Genau, also die Gemeinde ist der Ausgangspunkt unseres Dienstes und alles, was wir tun dürfen, geschieht auch unter der Verantwortung der MSOE, der Mission für Südosteuropa, wo Friedemann Wunderlich auch der Missionsleiter ist, den seht ihr ja dann auch am Wochenende. Er war auch letztes Wochenende bei uns am Sonntag. Wir hatten am Samstag unsere Bibelschule, unser Bibelkolleg, da war er der Lehrer an diesem letzten Samstag. Ja, genau. Und unsere Arbeit ist nur mal ein paar Einblicke, zum Beispiel unsere Kaffeearbeit. Das haben wir mittwochs ganztägig geöffnet, ist also ein Kaffee, wie ihr das kennt. Wenn ihr irgendwo unterwegs seid, in einem Ort und geht in einen Kaffee, so könnt ihr euch das vorstellen. Also ein vollwertiges Straßencafé mit Komplettausstattung, mit Komplettangebot und so weiter. Von allen Kaffeesorten, alle Teesorten, Kaltgetränke, Mittagsmenü, hausgemacht, Torten, Kuchen, belegte Brötchen. Also alles, was ein Kaffee so anbietet, haben wir auch. Und die Zielrichtung ist, auch hierüber, über die Gastfreundschaft, das Evangelium an die Menschen zu bringen. Genau, und das geschieht ganz, ganz unkompliziert. Wir wollen also niemandem etwas aufdrücken. Und das ist auch das, was ich euch gerne lieb machen möchte, auch bei dem Thema, was wir uns gleich anschauen, dass es beim Evangelium niemals darum geht, jemandem etwas überzustülpen oder etwas aufzudrängeln oder zu überreden zu irgendwas, sondern das Evangelium ist nichts Billiges, was man einfach so rauswirft. Das Evangelium ist etwas unendlich Kostbares. Es ist eine kostbare Perle. Und das Evangelium, das sollen wir nicht einfach so den Leuten vor die Füße schmeißen. Ja, das Evangelium hat Wert. Das Evangelium ist wertvoll. Es geht um Jesus Christus. Und das Evangelium ist dafür da, dass es an die Menschenherzen herangetragen wird. Und wir wollen eben mit unserer Arbeit, die wir tun, das Evangelium nicht einfach als Billigware verramschen, als billige Gnade, sondern wie es Bonhoeffer gesagt hat, es ist eine teure Gnade. Es hat Jesus alles gekostet. Jesus Christus hat am Kreuz alles bezahlt, damit Menschen gerettet werden können. Und das ist auch unsere Zielsetzung, dass wir Menschen fragend machen, fragend nach diesem kostbaren Evangelium. Das heißt, wir wollen das, und das ist auch ein Blickwinkel von Evangelisation, das Evangelium nicht, obwohl wir es natürlich an alle verbreiten wollen, wollen wir gleichzeitig betonen, es ist keine billige Ramschware, sondern es ist etwas unendlich Kostbares. Und so wollen wir das den Menschen auch kommunizieren, dass wenn sie es hören, wenn sie darunter sitzen oder was auch immer, wenn sie etwas mitnehmen, ein Buch oder ein Heft oder eine Bibel mitnehmen, dass das was ganz Kostbares ist. Weil das macht die Menschen auch nachdenklich und fragend, als wenn man das so hinterher wirft. Es macht immer den Anschein, das hat wenig Wert, was man so hinterher schmeißt jemanden. Genau. Und wir wollen den Menschen zuhören, wir wollen für sie da sein, wir wollen Gastfreundschaft üben, wir wollen Seelsorge üben und so weiter und so weiter. Und das geschieht eben ganz vielfältig, durch Gastfreundschaft, durch Schachspielen miteinander, durch füreinander Dasein. Genau. Also ich könnte euch zu jedem Bild, wir haben ja über die Jahre jetzt, das Kaffee hat jetzt das sechste Jahr geöffnet gehabt letztes Jahr, also siebte Jahr jetzt. Da sind so viele Geschichten damit verbunden, so viele Begebenheiten damit verbunden. Und wir merken immer wieder eins, und darauf möchte ich auch hinaus gleich, unter anderem bei dem Thema, wir können als Menschen kein einziges Menschenherz verändern. Das ist ausgeschlossen. Allein Gott hat die Macht dazu. Wir können Wegweiser sein, wir können Helfer sein, weiß nicht, wie es manche Kirchenväter auch ausgedrückt haben, wir können Geburtshelfer sein. Wenn jetzt jemand zum Glauben kommt, können wir dabei sein und können, aber wir können es nicht bewirken. Das kann allein der Heilige Geist, das kann allein Gott. Und es wird uns immer wieder deutlich, wenn jemand zum Glauben kommt oder auch in anderen Fragen, der Lebensführung, wo Überführung nötig ist. Wir können hinweisen, aber wir können das Entscheidende nicht tun. Und wenn im Sommer diese Zeltzeit sein wird, dann ist es ein ganz wichtiger Gedanke, der uns begleiten muss über die ganzen 14 Tage. Wir können nichts tun. Wir sind nur Handlanger Gottes, Wegbereiter, Hinweisschilder, Geburtshelfer. Aber das Entscheidende muss und kann nur Gott tun, der Heilige Geist. Weil er allein hat die Macht, wirklich Menschenherzen zu öffnen. Und das ist ein wichtiger Gedanke, der uns begleiten soll über die Tage jetzt, auch wenn Friedemann dann dabei ist, er wird das mehr oder weniger in das gleiche Horn stoßen. Und das gibt uns, das gibt euch als Mitarbeiter auch Ruhe, weil ihr tragt nicht die Last auf dem Herzen, ihr müsst jetzt Leute bekehren. Das könnt ihr nicht, das kann ich nicht. Das kann ich auch nicht und auch Friedemann nicht und auch der andere Redner oder die anderen Redner, die im Zelt dann stehen, die ihre Themen dann machen, die haben nicht die Macht, das Herz eines Menschen zu öffnen. Die geben Hinweise und dürfen auch, wenn der Herr Gnade schenkt, in Vollmacht predigen, aber immer mit der Prämisse, es muss der Geist Gottes sein, der das Herz anrührt, sonst passiert gar nichts. Und das gibt allen, die mitarbeiten, wirklich einen Frieden ins Herz, weil sie haben nicht den Druck, Menschen retten zu müssen, was sie eh nicht können, sondern sie dürfen beten und dürfen ringen im Gebet, sie dürfen alles tun, was in ihrer Macht steht, aber das Entscheidende tut Gott. Er entscheidet, welches Herz geöffnet wird und welches Herz wiedergeboren wird, also welcher Mensch zum Glauben kommt. Das ist allein Gottes Entscheidung. Und das gibt uns auch Ruhe bei diese Arbeit, wo ich einen ganz kleinen Einblick jetzt hier mal mit diesen Bildern gegeben habe, das gibt uns so einen Frieden ins Herz. Weil stellt euch mal vor, ihr habt die Verantwortung, ihr müsst Menschen, ihr habt die Aufgabe, Menschen zu retten. Ihr habt die Aufgabe, Menschen zu bekehren. Menschen, die Wiedergeburt sozusagen letztendlich mit eurer Kraft irgendwie zu bewerkstelligen. Im Herzen eines Menschen, das wäre eine unerträgliche Last. Die nimmt Jesus uns ab, weil er weiß, das können wir eh nicht. Aber er will es tun und er will dich und mich dazu benutzen, dass wir am Rand stehen, helfen, aber trotzdem gleichzeitig zuschauen, was er tut, was er macht. Und das ist Mission. Und das hat Friedemann immer wieder auch betont. Mission bedeutet unter anderem, wir stehen an der Seite und tun unser Bestes. Aber wir stehen an der Seite, während wir unser Bestes tun und schauen zu, was Gott tut. Schauen zu, was Gott macht. Und das ist ein Gedanke, den dürfen wir auch verinnerlichen, weil uns das wirklich Frieden gibt. Das ist unsere Verantwortung, die wir haben. Unser Bestes zu geben im Reich Gottes, aber nicht zu vergessen, das Entscheidende, das Wesentliche, tun nicht wir, sondern es tut der Herr durch den Heiligen Geist. Und das ist uns eben auch für unsere Arbeit hier immer wieder so kostbar, weil du wirst mit Menschen konfrontiert, wo du sagst, da hast du hast menschlich keine Möglichkeit, denen zu helfen. in Seelsorgefragen, wenn du da das Wort Gottes nicht hast, was dir Hilfestellung gibt und das Gebet nicht hast und weißt, dass der Geist Gottes die Macht hat, diese und jene Sache, zum Beispiel bei dem, der hier unten sitzt, ein Herz voller Depressionen zu verändern, wenn du diese Gewissheit nicht hast, dann wirst du irgendwann ins geistliche Burnout rennen und dann war's das. Aber wenn du diese Sicht hast, Herr, es kommt auf dich an, du kannst es, du bist souverän, du machst es. Wenn der Zeitpunkt da ist, wenn du es tun willst, dann gibt es wirklich einen Frieden. Ja, und ich möchte jetzt gerne mit euch ein paar Bibelstellen lesen. Wir können das gerne auch ausblenden. Und wenn ihr wollt, ich weiß nicht, wie ihr das macht, ob ihr die Bibelstellen mit dran bringen wollt gleich. Aber vielleicht noch ganz kurz was anderes. Evangelisation, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Und gerade heute Abend Sola Scriptura, also allein die Schrift, warum allein die Schrift ausreicht, das ist ein ganz ernstes Thema. Ist mir heute Nachmittag oder heute Vormittag nochmal so wichtig geworden. Das ist so ernst. Evangelisation bedeutet, die Verlorenen zu erreichen. Menschen zu erreichen, die auf dem breiten Weg ins Verderben unterwegs sind. Die also auf der Schnellstraße, auf dem Highway to Hell, also auf der Schnellstraße zur Hölle unterwegs sind. Kann ich ja mal ein Beispiel von der Hinfahrt nennen. Es gab Stellen auf der A4, da konntest du keine 100 fahren, obwohl gerade Strecke war. So dicht war der Nebel. Und ich musste mit dem Kopf schütteln. Da kamen Leute an mir vorbeigerauscht, ich weiß nicht, mit 150 dann. Die haben nichts gesehen. Aber die rauschen da mit 150 dort durch den Nebel. Und so ist das im übertragenen Sinn bei den ungläubigen Menschen im geistlichen Bereich. Die sehen nicht, wo sie hinfahren. Aber die donnern mit voller Kraft in die falsche Richtung durch den Nebel. Und wissen nicht, was da vorne kommt. Und dann kommt der Abgrund und dann war's das. Dann kommt die Hölle im geistlichen Bereich. So ist der Mensch. Er ist im dichten Nebel mit Vollgas unterwegs. Richtung Verderben. Und kommt nicht auf die Idee, mal abzubremsen und nachzudenken. Und vielleicht sind diese Zelttage eben solche Tage, wo der eine oder andere dort da sitzt und eben mal vom Gaspedal runterkommt. Und dort mal sitzt oder steht oder wie auch immer und mal zuhört und mal ein bisschen ins Nachdenken kommt, worum es im Leben eigentlich geht. Also Mission ist etwas, Evangelisation ist etwas Todernstes. Todernst. 150.000 Menschen sterben jeden Tag auf dieser Welt. 150.000 verlassen jeden Tag die Erde. Wer geht, ich sag's mal mit meinen Worten, wer geht nach oben, wer geht nach unten von dieser Anzahl Menschen? Und von diesen 150.000 sind auch hier in Sachsen eine ganze Menge dabei, jeden Tag. Wo werden sie sein in der Ewigkeit? Also wir merken, das ist extrem ernst. Damit darf man nicht spielen. Und immer wieder fordert Gott auf, ich habe das heute Morgen gelesen, Jeremia 21, Vers 8, darum geht es jetzt nicht, aber bevor ich unseren Text für heute Abend lese, aus dem 2. Timotheusbrief, möchte ich das noch erwähnen. Finden wir eine Stelle, die wir mehrfach finden in der Schrift. Gott sieht das Volk Israel und hat sie mehrfach gewarnt, umzukehren. Und sie waren so verbohrt, so verhärtet und sind nicht umgekehrt. Und dann spricht Gott verschiedene Gerichtsworte über Jeremia zum Volk. Und Jeremia kann einem regelrecht leid tun. Der hat nur Gerichtsworte gepredigt, nichts anderes. Gar nichts anderes. Und er hat sogar, weil die Last des Dienstes so groß war, den Tag seiner Geburt verflucht. Weil ihm die Last so unerträglich schien, immer nur Gericht zu predigen, weil das Volk Gottes so am Abhang war, geistlich gesehen. Und da lesen wir eine Stelle, die finden wir immer wieder wiederholt in der Heiligen Schrift, wie Gott sagt, siehe, ich lege dir den Weg des Lebens und den Weg des Todes vor. Es ist Evangelisation. Ich lege dir den Weg des Lebens vor und den Weg des Todes. Und wenn wir jetzt den Text lesen, wir können das gerne schon anfügen, hier 2. Timotheus 3, diesen Text, den wir uns heute anschauen, dann möchte ich unbedingt herausstellen, dass es, und das können wir ableiten, auch aus diesem Text, dass es bei diesem Thema, und das wird den einen oder anderen vielleicht verwundern, dass es beim Thema Evangelisation primär, also zuerst, nicht um uns geht. Wenn wir haben so die Idee und den Blick, also wenn wir über Mission und Evangelisation sprechen oder über die Zelttage jetzt als konkretes Beispiel, dass wir sagen, ja, es geht dort um die Menschen. Aber das kommt erst an zweiter oder dritter Stelle. Und das ist ein Gedanke, der uns begleiten soll, den wir auch immer mehr verinnerlichen sollen. Es geht, wie bei allen Dingen in der Heiligen Schrift, es geht immer zuerst um den heiligen Gott. Es geht immer zuerst um Christus. Es geht immer zuerst um ihn. Wenn das Evangelium gepredigt wird, geschieht das immer zuerst zur Ehre Gottes. Und dann sprechen wir zu den Menschen. Paulus sagt es zweimal in den Korintherbriefen. Er predigt vor dem Angesicht Gottes zu den Menschen. Das heißt, ihm war klar, die Evangelisation oder das, was Paulus gemacht hat, die Mission in verschiedenen Orten, geschah immer zuerst vor dem Angesicht Gottes. Das, was er gepredigt hat, was wir in jeder Sonntagspredigt, in jeder Kinderstunde, in jeder Jugendstunde, egal wo das Wort Gottes verkündigt wird, es geht immer zuerst um Gott, nie um uns, immer zuerst um ihn. Und deswegen kommen zum Beispiel auch Prediger oder Pastoren wie zum Beispiel Olaf Latzl zu der Aussage, vielleicht habt ihr die schon mal gehört, es ist ihm völlig egal, ob bei einer Evangelisation 500 Leute da sitzen oder 5. Weil es geht gar nicht um die Menschen. Es geht um die Ehre Gottes. Das ist der Fokus, den wir uns schenken lassen wollen vom Herrn. Es geht nicht um die Menschen. Es geht immer um die Ehre Gottes. Das heißt, wir sind nicht da, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Und das heißt, dass wir das, was wir tun, so gut als möglich und so deutlich wie möglich tun und sagen, damit Gott geehrt wird. Und wenn Gott geehrt wird, wird er segnen. Wenn wir aber auf Menschen fokussiert sind, tun wir manchmal Dinge, die Gott nicht gefallen. Und dann wird er es auch nicht segnen. Also wir merken, wenn der Fokus stimmt nach oben, wenn der Fokus in die Vertikale stimmt, dann stimmt auch die Horizontale. Wenn du das Wohl der Menschen im Blick hast, suche die Ehre Gottes. Und darum geht es bei Evangelisation. Menschen sind also nachrangig. Das klingt wie ein Widerspruch. Wir wollen ja Menschen erreichen. Aber die Schrift macht das Prinzip deutlich, wir erreichen die Menschen dadurch, wenn wir Gott an die oberste Stelle setzen. Das heißt, wenn wir alles tun, um ihn zu ehren, wenn wir auch Dinge sagen, die er gesagt haben möchte, auch wenn sie manchem Zuhörer nicht schmecken sollten. Es geht nicht um den Zuhörer, es geht um Gott. Es geht um seine Wahrheit. Und wenn ich diesen Fokus habe, dann scheue ich mich auch nicht, Sünde anzusprechen. Wenn ich aber den Menschen allein im Blick habe, dann werde ich mich hüten, Sünde deutlich beim Namen zu nennen, weil ich will ja die Menschen nicht aus meiner Sicht jetzt verprellen. Wenn ich aber Christus im Blick habe, werde ich die Dinge ansprechen in einer Art und Weise und werde erleben, wie Menschenherzen angesprochen werden. Das ist der Weg. Nach oben, zu Christus hingerichtet. Und das ist mir auch deutlich geworden, als ich diesen Text hier gelesen habe. Und ich lese ihn jetzt mal. 2. Timotheus 3, Vers 16. Und was steht hier? 14 bis 17. Genau, ich lese 14 bis 17. Das ist ja ein Wort, was Paulus geschrieben hat als, ja, man kann fast sagen, als ein Manifest, als Testament kann man fast sagen. Es waren ja fast schon die letzten Worte von Apostel Paulus, wenn man mal jetzt das 4. Kapitel außen vor lässt, das 2. Timotheus 4. Also der 2. Timotheusbrief ist der letzte Brief, den er an Timotheus geschrieben hat, und er gehört zu den letzten Schriften von Paulus überhaupt. Und er hat hier nochmal, es hat den Anschein, als ob er hier alles in die Waagschale legt. Und es ist wirklich markant, dass er am Ende dieses Briefes noch einmal die Wichtigkeit von Gottes Wort betont. Und das lese ich jetzt. Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Und jetzt kommen die Verse, wo wir den Schwerpunkt drauf legen, 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das ist ein ganz wunderbares Wort, was hier steht. Und es beginnt damit, dass er dem jungen Timotheus in Erinnerung ruft, dass er in einer bestimmten Sache bleiben soll, in etwas, was er gelernt hat. Und damit ist nicht irgendwas gemeint, was er irgendwas gemeint hat, irgendwas hier meint, was er gelernt hat, sondern er meint damit, was er von Kindesbeinen an aus dem Wort Gottes, also dass er das Wort Gottes kennengelernt hat, darin soll er bleiben. Und das ist immer der Tenor für jeglichen Dienst, den wir tun, auch für unser Leben als Christen, dass wir in dem bleiben, was wir von Gott gelernt haben, was wir im besten Fall auch von Kindesbeinen an gelernt haben. Das ist ja der Kontext hier, der Zusammenhang. Dass Timotheus eine Mutter hatte, die gottesfürchtig war, eine Großmutter, die gottesfürchtig war, und dass er von Kindesbeinen an das Evangelium gehört hat. Und das ist ein ganz großes Geschenk, wenn du das erleben durftest. Ich gehöre nicht zu dieser Generation. Was ich gelernt habe, war Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Und da hast du vielleicht Bibelgeschichten gehört. Ja, also das ist ein ganz großes Vorrecht. Und das ist im übertragenen Sinn die Ermunterung, die Paulus hier Timotheus gibt. Das, was du in dir hast, was du gelernt hast vom Wort Gottes, darin bleibe. Nimm es nie selbstverständlich, wenn du aus einem Elternhaus kommst, wo deine Eltern dir das Wort Gottes lieb gemacht haben. Das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede, ich hatte es nicht. Ich weiß, was es gegolten hat, das alles nachholen zu müssen, was ich nicht gelernt habe mit Kindesbeinen an. Und das ist die Aufforderung, die er hier hat. Warum sage ich das? Weil damit deutlich wird, wie wichtig Scriptura ist, also die Schrift. Allein die Schrift. Paulus erinnert Timotheus nicht an irgendwas anderes, an irgendwelche Formen, die er gelernt hat, irgendwelche Techniken, irgendwelche Programme, die gelaufen sind. Nichts dergleichen, sondern allein die Schrift. Sola Scriptura. Das ist das, was wir Luther zu verdanken haben. Der uns, wir haben ja noch nicht gelebt, aber der uns im erweiterten Sinn alle befreit hat, letztendlich. Natürlich war es Gott, aber Luther war sein Werkzeug, der uns alle befreit hat von der Knechtschaft des falschen Evangeliums von Rom. Da sind wir alle Nutznießer davon. Und Luther hat diese Solas ja letztendlich so markiert. Und da war ihm das Wesentliche, eins der Wesentlichsten war ihm Sola
Sola Scriptura, also alle sind wesentlich. Das ist jetzt eine Zusammenfassung der wesentlichen Dinge, die er damals gestanden hat. Und jetzt geht es eben weiter hier. Da heißt es, und ich möchte uns jetzt mal in den nächsten Minuten das so ein bisschen vor Augen stellen, Vers 16 und 17, weil mein Wunsch ist, dass wir wirklich immer mehr verstehen, dass wir allein die Schrift brauchen und nichts anderes dazu. Allein die Schrift als Kern, durch die Christus wirkt, durch die der Heilige Geist wirkt. Und da sind eben diese beiden Verse 16 und 17 hier so kostbar. Schaut mal, da steht zuerst etwas von der Herkunft der Schrift, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das sagt uns etwas über die Herkunft deiner Bibel, die du jetzt vielleicht in deiner Hand hast oder die du vielleicht jetzt auf deinem Smartphone angeschalten hast. Ja, deine Bibel kommt aus der Druckerei, natürlich. Aber es geht jetzt hier um das Wort Gottes, was hier drin steht zwischen zwei Buchdeckeln. Und da heißt es hier, alle Schrift ist von Gott. Und das heißt nichts Geringeres als die Heilige Schrift gehört Gott. Die Bibel gehört nicht mir, die gehört nicht dir, die gehört keiner Gemeinde, keiner Kirche. Die Bibel gehört dem lebendigen Gott. Und jetzt macht es vielleicht schon den ein oder anderen Klick bei uns, bei mir, dass wir in die Richtung kommen und uns fragen, was haben wir denn dann Kostbares in unserer Hand, wenn das Gott gehört? Das ist genau das Ziel, worauf ich auch hinaus möchte, uns zu zeigen, was Kostbares ist, wenn du darin liest. Und wenn du es immer mehr verstehst, dann wirst du öfter dazu greifen. Hat mal jemand gesagt, ach, wenn wir doch unsere Bibeln so oft zur Hand nehmen und darin lesen, wie wir unser Smartphone anschalten oder schauen, was an Neuigkeiten da ist, dann würden wir unsere Bibeln vielleicht 50, 60, 70, 80, 90, 100 Mal am Tag in die Hand nehmen und darin lesen. Das wäre doch gut, oder? Das wäre doch lohnenswert, dieses Ziel. Und dann sagt uns hier dieser Text, dass es nicht nur von Gott ist, dieses wunderbare Wort, sondern wenn wir die ganze Dreieinheit damit hineinnehmen, sein Wesen, was wir nicht verstehen können, dann bedeutet das, dass sein heiliges Wesen, Gottes heiliges Wesen, die Schrift hervorgebracht hat. Das heißt, das, was wir lesen dürfen hier oder in der Bibel generell, das ist etwas, was Gott uns gegeben hat aus sich heraus. Das können wir gar nicht begreifen, was das in seiner Tragweite bedeutet. Gott gibt uns sein Wort und er gibt es nicht einfach so, er gibt es aus sich heraus. Ich sag's gleich noch, es ist wie aus ihm rausgeatmet, das, was wir hier in zwei Buchdeckeln vor uns liegen haben dürfen. Und die Schrift geht sogar so weit, dass sie sagt, dass das Wort aus Gott kommt, von Gott kommt, dass es durch den Geist Gottes geatmet ist und dass es Jesus selbst ist, der das Wort Gottes ist. Die ganze Dreieinheit steckt damit drin. Sie ist verwoben mit dem Wort Gottes. In Offenbarung 19, Vers 14 heißt es, da ist einer bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und damit ist Jesus Christus gemeint. Und dann wird gesagt, sein Name ist das Wort Gottes. Offenbarung 19, Vers 14. Sein Name ist das Wort Gottes. Das ist ein Name des Herrn. Das Wort Gottes. Und jetzt sehen wir auch, dass es ein Unding ist, Jesus und die Bibel auseinanderziehen zu wollen. Also wenn du das mal irgendwo hörst, wir glauben an Jesus, aber nicht an die Bibel, das klingt schön fromm, aber das ist ein Irrweg. Der Jesus, an den wir glauben, ist der Jesus der Schrift. Kann man nicht voneinander trennen. Das geht nicht. Es gibt viele falsche Jesusse. Es gibt viele Jesusse, die nicht die Jesusse der Schrift sind. Aber es gibt nur einen heiligen Sohn Gottes, Jesus Christus, und das ist der Heiligen Schrift. Deswegen ist auch einer seiner Namen eben das Wort Gottes. Oder Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Es ist faszinierend, wirklich darüber nachzudenken. Johannes 1, Vers 14, und das Wort Logos steht hier im Griechischen, Logos, das Wort oder die Information, das Wort wurde Mensch. Das ist überhaupt nicht zu verstehen. Das Wort Gottes, was von Anfang an und von Ewigkeiten her in Gott verborgen ist, was er uns gegeben hat, in schriftlicher Form, das wurde Mensch in Jesus Christus und wohnte unter uns, heißt es. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Was ist das, seine Herrlichkeit anschauen? Du liest sein Wort. Man denkt immer, wie kann ich Jesus seine Herrlichkeit sehen? Ja, mit Herrlichkeit ist alles verbunden, was ihn betrifft. Seine Wesensgleichheit mit dem Vater, seine Heiligkeit, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, sein ganzer Charakter, seine Reinheit, sein Menschsein, seine Gottheit. Alles ist darin, ist verbunden mit seiner Herrlichkeit. Aber es klingt oft so abstrakt, dass wir sagen, dass wir uns fragen oder sagen, wie können wir seine Herrlichkeit sehen? Lies sein Wort. Lies sein Wort. Dann siehst du seine Herrlichkeit. Lies die Schriften. Dann siehst du die Herrlichkeit Gottes. Dann siehst du die Herrlichkeit des Sohnes. Dann siehst du die Herrlichkeit des Vaters. Dann siehst du die Herrlichkeit des Heiligen Geistes. Die Herrlichkeit der Dreieinheit. Lies sein Wort. Dort ist die Herrlichkeit Gottes, die dir leuchtet. Und stell dir das mal vor, das Wort Gottes wird Mensch. Das Wort Gottes wird Mensch. Und wenn wir den Menschen das Evangelium bringen, dann sagen wir ihnen nichts anderes, als dass Gott Mensch wurde. Das ist das Evangelium. Gott wurde Mensch. Er kam auf die Erde, um das Problem der Sünde ein für alle Mal am Kreuz zu beseitigen, um für unsere Schuld zu sterben, um alle Unheiligkeit, um alle Sünde von mir, von dir auf sich zu laden und an seinem Leib selbst an das Holz hinaufzutragen, um dort zu sterben für mich und für dich, um am dritten Tag von den Toten aufzuerstehen, damit Gott uns gerecht sprechen kann. Das ist ja letztendlich das Evangelium, was wir bringen. Das Wort wurde Mensch, das Wort wurde Fleisch und kam zu uns und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit. Und das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Und das hat alles mit dem Wort zu tun, was hier steht. Alle Schrift ist von Gott. Wir bringen die Schrift zu den Menschen. Und das ist ein ganz praktischer Punkt. Wir wollen den Leuten das Wort bringen. Wir bringen nicht in erster Linie ein Programm. Das Programm ist gut. Und ich freue mich auch darauf. Das ist wichtig, dass wir die Menschen abholen mit einem Chor, mit einer netten Begrüßung, mit einer guten Atmosphäre auch, mit Snacks und alles, was da angeboten wird. Da gibt es so viel, was man machen kann. Und ihr wisst das auch, ihr habt das ja auch schon gemacht. Das hat alles einen ganz wichtigen Platz. Aber es ist dennoch dem Wort immer untergeordnet. Das Wort steht immer im Zentrum, weil wenn das Wort im Zentrum steht, dann steht Christus im Zentrum. Weil er zusammengehört. Deswegen, die Predigt an einem dieser Tage ist letztendlich der Kern des Abends, wo sein Wort in die Herzen, zunächst mal in die Ohren und dann hoffentlich auch in die Herzen der Menschen hineingesprochen wird. Und dann rufen wir uns ins Gedächtnis, dass die ganze Schrift Gott gehört. Und das, was wir sagen dürfen, ob das persönlich dann ist, mit Menschen, wenn wir über Gottes Wort sprechen oder ob das derjenige ist, der von vorne was sagt, die Bibel liest oder ob das der Prediger ist an dem Abend, es tun alle das Gleiche. Sie nehmen von Gottes Eigentum, was uns anvertraut ist, was Gott uns anvertraut hat durch sein Wort und geben es weiter an die Menschen. Das, was Gott mir anvertraut, gebe ich weiter. Was Gott dir anvertraut, gibst du weiter. Was er dir ans Herz gelegt hat von seinem Wort, gibst du weiter, weil du erinnerst dich, es ist sein Wort. Und so wollen wir auch damit umgehen. Allein die Schrift, allein sein heiliges Wort. Und wie Spurgeon mal gesagt hat, es ist völlig ohne Irrtum. Spurgeon sagte, sie ist ohne ein Teilchen Irrtum. Ohne ein Teilchen Irrtum. Sonst wäre es nicht Gottes Wort. Und weil es so rein ist, weil es ohne jedes Teilchen Irrtum ist, ist es machtvoll, ist es kraftvoll und wird immer etwas bewirken. In Jesaja 55, Vers 11 heißt es, genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und es wird durchführen, wozu ich es gesandt habe. Das ist so gewaltig, Geschwister, was hier steht. So wird mein Wort sein, sagt Gott selbst, das aus meinem Mund hervorgeht. Das ist im Prinzip das Ähnliche, was wir hier gerade in unserem Haupttext heute gelesen haben. Die Schrift ist von Gott eingegeben. Und hier ist mit anderen Worten letztendlich, so soll mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Aus Gottes Mund kommt sein Wort zu uns. Und es wird immer etwas ausrichten. Es bleibt nie wirkungsfrei, auch wenn wir manchmal nichts sehen. Manchmal fragst du dich, ja, was hat das jetzt für einen Sinn, wenn ich lese oder du liest oder wenn du eine stille Zeit machst oder wenn du im Gottesdienst dabei bist oder zur Sonntagsstunde, zur Gemeinschaftsstunde oder zur Bibelstunde oder eben vielleicht auch bei einer Evangelisationszeit und du siehst nichts, was da übrig bleibt. Wir sehen oft nichts. Weil das Wesentliche geschieht immer im Verborgenen. Weil das ist eine Sache zwischen Gott und der Person. Das sehen wir nicht. Das ist eine Herzensangelegenheit. Und hier merken wir wieder, wie ich am Anfang gesagt habe, da sind uns die Hände gebunden. Das können wir nicht bewerkstelligen und wir sehen es auch oft nicht. Aber wir dürfen es im Nachgang manchmal merken. In unserer Arbeit auch. Manchmal fragen wir uns, ja, jetzt haben wir vielleicht Sachen gemacht, die vielleicht auch mit dem Café jetzt ins siebte Jahr jetzt oder andere Sachen, die wir jetzt schon sehr lange machen. Missionsarbeit am Ort ist ja schon über 20 Jahre. Manchmal haben wir uns durchaus gefragt, hat das einen Sinn? Aber dann erinnern wir uns dran, wir säen ja immer aus auf Hoffnung hin. Und so ist es ja bei so einer Zeltwoche genauso. Du säst ja auf Hoffnung hin aus. Und vielleicht sind dieses Jahr welche dabei. Wann war das letzte Mal? Wann habt ihr das letzte Mal gemacht? 23. Vielleicht sind 26 welche dabei. Die waren 23 dabei. Und die mussten 23 dabei waren, damit sie 26 zum Glauben kommen. Weil du 23 dort was ausgestreut hast in die Herzen, wo du dich danach gefragt hast, hat es überhaupt was gebracht? Komm aber jetzt 26 zum Glauben. Was aus menschlicher, sag's mal, Vernunftlogik, wo wir sagen müssen, trifft nicht immer ganz zu, aber wo wir aus menschlicher Vernunftlogik vielleicht sagen würden, wenn sie 23 nicht da gewesen wären, wären sie jetzt nicht zum Glauben gekommen. Ist meine Logik jetzt. Ja? Gott arbeitet anders, aber sag mal aus menschlicher Sicht, wir arbeiten ja immer auf Hoffnung hin. Wir streuen ja immer aus auf Hoffnung hin. Und vieles sehen wir nicht, weil es passiert einfach unter der Oberfläche. Unter dieser Oberfläche, also drin im Herzen. Und das erleben wir auch in unserer Arbeit eben, dass manche waren einmal mal da bei irgendwas und dann hast du sie nie mehr gesehen. Und dann tauchen die wieder auf nach 1-2 Jahren und erinnern sich dann aber an dieses eine Mal. Oder sprechen dich an, kennst du mich noch? Und wir müssen dann sagen, nee, hilf uns mal auf die Sprünge, ich weiß gerade gar nicht, wer du bist. Ja, ich war damals dabei und das war mir so wichtig. Und da wird uns klar, Mensch, das hat er uns damals gar nicht gesagt. Wir haben gar nichts gesehen und der war weg. Aber es hat doch was gebracht, weil er kommt ja jetzt wieder nach 2 Jahren und bleibt doch da. Also vieles sehen wir nicht, merken wir nicht. Aber wir dürfen darauf vertrauen, was hier steht. Sein Wort wird so sein, was aus seinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt. Und das ist wichtig. Ja, Gott sagt, es wird ausrichten, was mir gefällt, nicht was mir passt. Ich würde es vielleicht ganz anders machen, aber im Nachhinein hat Gott immer recht. Also es passiert immer das, was ihm gefällt. Und er wird das durchführen, also das Wort Gottes wird das durchführen, wozu ich es gesandt habe. Es kann sein, dass Menschen zum Glauben kommen, es kann aber auch sein, dass Gott Menschen noch mehr verhärtet. Mindestens diese beiden Wirkungen hat Gottes Wort, wenn es gepredigt wird. Es erweicht Herzen und es verhärtet Herzen. Beides. Es ist Gerichtsbotschaft und es ist Gnadenbotschaft. Beides. Und Gott erbarmt sich, wem er sich erbarmt, und verhärtet, wen er verhärtet. Römer 9. Ganz klares Wort Gottes. Was ihm gefällt, wird passieren. Und das ist auch etwas, was sich durch die ganze Schrift durchzieht. Ja, war gerade beim Volk Israel. Beim Volk Israel siehst du es ganz deutlich in den Propheten. Das Wort Gottes bei Jeremia zum Beispiel war in dieser Zeitepoche keine Gnadenbotschaft. Sie war Gerichtsbotschaft. Obwohl Einzelne zum Glauben kamen, aber die Masse wurde immer verhärteter. Je öfter sie Jeremia hörten, desto verhärteter wurden sie. Das ist eine Wirkung von Gottes Wort. Da sagen wir, oh nein, das wollen wir ja nicht. Das wollen wir auch nicht. Aber das ist auch eine Wirkung von Gottes Wort, dass wenn Menschen dabei sind, die es von sich stoßen, die es ablehnen, dass der Panzer noch dicker wird dadurch. Andere wiederum, die werden zu Tränen angerührt. Ihr Herz wird weich. Der Geist Gottes pflügt den Boden des Herzens und sie dringen durch zum ewigen Leben. Gottes Wirken, weil sein Wort Macht hat durch den Heiligen Geist. Und das ist auch wichtig, ein wichtiger Punkt noch, das Wirken des Geistes Gottes, so wie wir den Jesus der Heiligen Schrift predigen, und das nicht voneinander lösen, hat sich der Heilige Geist in seiner Wirksamkeit auch an das Wort Gottes gebunden. Also er wirkt immer im Rahmen seines eigenen Wortes. Der Heilige Geist ist Gott. Das ist folgerichtig und folgelogisch auch, aber es muss uns gar nicht logisch sein, es ist theologisch richtig, dass der Heilige Geist immer im Rahmen seines eigenen Wortes wirkt. Nicht darüber hinaus, nicht daneben, nicht darunter, nicht darüber, sondern immer in den Bahnen des Wortes Gottes. Das heißt, alles, was der Heilige Geist tut, tut er immer im Einklang mit der Heiligen Schrift. Und daran kann man die Geister auch prüfen, die am Werk sind. Stimmt das, was geschieht, mit der Heiligen Schrift überein? Oder nicht? Prüfe die Geister, ob sie aus Gott sind. Wenn es der Heilige Geist ist, der wirkt, wird er immer konform gehen mit der Heiligen Schrift. Ist er es nicht, ist es ein fremder Geist, der am Wirken ist. Ein schwärmerischer Geist oder charismatischer Geist oder was auch immer, okkulter Geist oder wie wir es auch benennen mögen. Das ist wichtig. Also, wir predigen den Jesus der Schrift und wir glauben daran, dass der Heilige Geist nach der Schrift wirksam ist, weil alles eine Einheit ist. Bildet. Und beim Heiligen Geist ist es so eng wie beim Sohn, wie er dann mit dem Titel das Wort Gottes identifiziert wird, ist es auch beim Heiligen Geist. Zum Beispiel, man benutzt die Schrift, oder man, ja, die Schrift benutzt den Begriff Schrift, um das deutlich zu machen. Zum Beispiel in Römer 9, Vers 17, da sagt, denn die Schrift sagt zum Pharao. Ja, wie stell dir das mal bildlich vor. Die Schrift, ja mal hier, die Schrift, ein Schriftstück. Die Schrift spricht zum Pharao, als ob die jetzt den Mund bekommt, die Schrift, und was sagt. Ist ja ein Vergleich, ist ja ein Bild, ja, um uns was deutlich zu machen. Römer 9, Vers 17, die Schrift sagt zum Pharao. Oder Galater 3, Vers 8, da nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben retten würde. Das ist ein Es ist ja eine andere Bezeichnung für, wie Gott spricht oder der Geist Gottes spricht zum Pharao. Wenn Gott spricht, spricht der Heilige Geist, spricht der Sohn. Gott selbst bindet sich immer an die Schrift. Und ohne das Wirken der dritten Person Gottes, also dem Heiligen Geist, ist sie auch nicht wirksam. So ist es. Der Heilige Geist bindet sich an die Schrift. Und die Schrift wird erst dann wirksam, wenn der Heilige Geist durch sie wirkt. Und wann er das tut, ist seine Entscheidung. Hat mal jemand gesagt, du hast im Publikum zwei Leute nebeneinander sitzen, der eine wird derart ergriffen von der Heiligen Schrift, dass er überführt wird und weint und Buße tut, und der andere, der daneben sitzt, nur 10 Zentimeter auf dem anderen Stuhl daneben sitzt, hört genau das Gleiche und zuckt nur mit den Achseln und findet da überhaupt nichts Besonderes dran. Das kannst du menschlich gar nicht erklären. Das ist das Wirken des Geistes Gottes. Luther hat mal gesagt, die Schrift ist nicht ein totes Buch, sondern des Heiligen Geistes eigene Stimme. Wer sie hört, hört Gott selbst. Stell dir das mal vor. Da sitzt das Publikum im Zelt und jemand liest aus der Schrift vor und legt sie aus. Und dann denkst du genau daran. Die Leute, die werden jetzt rausgenommen aus ihrem Alltag, auf ihrer Schnellstraße durch den Nebel, sitzen jetzt hier, und dann erinnerst du dich daran, was Luther gesagt hat. Die Schrift, die sie jetzt hören, ist kein totes Buch, sondern des Heiligen Geistes eigene Stimme. Das ist faszinierend. Das ist faszinierend. Geschwister, wir müssen da eine Schau entwickeln, einen Blick entwickeln, was das bedeutet, was das für eine Dimension ist, was das für eine geistliche Dimension bedeutet. Wenn Gottes Wort irgendwo, ob das im Zelt ist oder hier oder zu Hause unter zwei Leuten oder im Auto, egal wo, was das bedeutet, wenn Gottes Wort akustisch gelesen wird oder gehört wird, was das für eine Dimension, für eine geistliche bedeutet. Das ist ein Lichtstrahl in das Reich der Finsternis hinein. Und das macht kein Programm. Das macht nur Gottes Wort. Sola Scriptura. Und damit, weil es so ist, weil es ihm gehört und weil alles von ihm ausgeht, hat es auch die höchste Autorität, unter die ich mich beugen muss und jeder andere auch, du auch. Wir alle stehen nie drüber über der Schrift, sondern immer drunter. Immer. Und wir sollen sie mit Gottesfurcht lesen, mit Gottesfurcht leben und mit Gottesfurcht weitergeben. Bestimmt, deutlich, in Liebe und in Wahrheit. In Gnade und Geradheit. Aber immer unter der Prämisse, Herr, es gehört dir. Du hast sie uns anvertraut. Wir dürfen es nutzen. Wir dürfen sie weitergeben. Und das Wort, was hier steht, ist von Gott eingegeben. Alle Schrift, Vers 16, ist von Gott eingegeben. Das eingegeben, das steht im griechischen Grundtext, das habt ihr vielleicht auch hier und dort in der Fußnote bei euch stehen, Theopneustos. Theopneustos. Das heißt, wenn ich mich richtig erinnere, ist das eine Wortkonstellation, die hat Paulus selbst zusammengesetzt. Die gibt es in dem normalen Griechisch gar nicht. Und die finden wir auch nur ein einziges Mal in der Heiligen Schrift, nämlich an dieser Stelle. Und das bedeutet Gott gegeistet. Die Fußnoten bei euch, wenn ihr es findet, steht meistens Gott geatmet oder so oder Gott gehaucht. Aber ganz streng übersetzt heißt das Gott gegeistet. Theo, Gott, Pneuma ist der Geist. Gott gegeistet ist ja etwas, was ich gar nicht verstehe, was es bedeutet. Und deswegen übersetzt man es eigentlich mit ausgeatmet oder eingegeben. Gott gehaucht. Griechisch Theopneustos. Oder andere schreiben auch von Gott durch den Geist eingegeben oder auch von Gott inspiriert. Das heißt, Gott hat sein Wort aufschreiben lassen von allen Schreibern der Heiligen Schrift, wie sie alle heißen mögen, von Mose bis hin zu Johannes, also Mose, erste Buch Mose oder Offenbarung Johannes und alle die dazwischen, die das aufgeschrieben haben, hat sie inspiriert, hat sie unter Berücksichtigung ihres Charakters, ihres Umfeldes, ihrer Eigenarten dazu benutzt, um genau das aufschreiben zu lassen, was Gott wollte. Nämlich das Wort, was von Ewigkeit her schon bei ihm ist und war. Wir haben ja gerade gehört, Gott hat uns aus sich heraus sein Wort gegeben. Und er hat uns aus sich heraus genau das gegeben, was wir vor uns liegen haben. Unter Berücksichtigung, wie gesagt, der ganzen Eigenarten der verschiedenen Schreiber. Sodass wir sagen, was jetzt wie ein Widerspruch klingt, es ist das Wort hat Gott geschrieben, aber es hat gleichzeitig auch Paulus geschrieben, um beim dem zweiten Timotheusbrief zu bleiben. Na klar hat Paulus diesen zweiten Timotheusbrief geschrieben, aber es stimmt genauso, der Geist Gottes hat ihn geschrieben. Beide haben es geschrieben. Es ist der Brief von Paulus, aber es ist das, was Paulus schreiben sollte, von Gott eingegeben. Also wir haben genau das vor uns liegen, was Gott wollte, dass wir es auch zur Verfügung haben. Und das müsst ihr euch auch mal vorstellen, das ist etwas Gewaltiges, was das bedeutet, den Unendlichen, den großen Gott, der in seiner Machtfülle nicht zu begreifen ist, der in seiner Größe nicht zu verstehen ist, den man nicht sehen kann, ohne zu verglühen, ohne zu vergehen, ohne zu sterben, ohne sofort zu vergehen. Der gibt uns sein Wort und, ich sag's mal mit meinen Worten, transferiert es so runter in menschliche Sprache, in Form von Buchstaben, dass ich es lesen und verstehen kann durch den Heiligen Geist. Was ist das für ein Gott? Der Gott, von dem wir sagen, der ist unbegreiflich, gibt uns sein Wort, die Bibel, so, dass wir es verstehen können. Und dass wir dann zur Erkenntnis kommen, alles, was wir hier verstehen, ist sowieso nur Oberfläche. Das ist so tiefgründig. Es ist gewaltig. Es ist wirklich gewaltig. Und dann lesen wir hier noch in Vers 17 dann, vom Ziel der Schrift, das könnte man so formulieren, das Ziel der Schrift, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei. Das ist der Kern, um was es letztendlich bei Paulus' Argumentation hier geht, was die Heiligen Schriften sind und wozu sie da sind, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei. Da geht es um geistliche Reife. Ja, Menschen kommen zum Glauben und sie sollen wachsen im Glauben. Das ist das ganz Natürliche. Wenn ein Baby geboren wird, wir haben in der Gemeinde eine Familie aus Venezuela, die ist seit einem halben Jahr bei uns, die erwarten jetzt im Mai, müssten sie das Kind erwarten. Dieses Kind wächst, ist ganz natürlich. Wenn es nicht wächst, ist irgendwas nicht in Ordnung, es ist krank. Aber dieses Neugeborene, wenn es dann da ist, ist bekommt Milch, Muttermilch und wächst dann heran. Man kann gar nicht so schnell gucken, wie es wächst, wie es größer wird, kräftiger wird und so weiter. Und das ist immer das Ziel von Gottes Wort. Es führt zur Geburt Lese ich gleich noch den Text, den Vers. Es führt zur Geburt des Menschen, geistlich, und sorgt für das Wachstum. Das lesen wir hier. Es ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei zu jedem guten Werk, völlig ausgerüstet. Dafür ist uns Gottes Wort gegeben, damit wir alle wachsen, damit Menschen zum Glauben kommen und dann im Glauben wachsen. Sie nicht stehen bleiben auf der Säuglingsebene, sondern dass sie wachsen und mündig werden, dass sie geistlich reif werden, dass sie gute Entscheidungen treffen werden im Leben, dass sie ihr Leben ordnen, dass sie ihr Leben in den Griff bekommen und alles, was damit zu tun hat. Das ist ja das Ziel, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das heißt, das Ziel Gottes mit den Menschen ist es, sie wieder herzustellen, völlig herzustellen. Der Gipfel ist dann, wenn wir bei ihm sein werden, in der Ewigkeit. Aber diese Zeit auf der Erde, wenn Menschen zum Glauben kommen, das ist die Zeit, wo Menschen zubereitet werden, wo sie wachsen im Glauben. Und hier steht im Vers 17 ein Wort für ganz, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet ist. Hier unten vorletzte Zeile, ganz zubereitet für ganz, steht ein Wort, das kann man auch übersetzen mit vollständig. Damit der Mensch Gottes vollständig zubereitet ist. Oder auch gebrauchsfertig ist. Das ist treffend. Gebrauchsfertig zur Ehre Gottes. Damit der Mensch, der zum Glauben kommt, gebrauchsfertig gemacht wird, damit sein Leben zur Ehre Gottes ist. Dann hat er sein Ziel erreicht, damit er Gott die Ehre gibt mit seinem Leben. Das ist das, was hier letztendlich die Argumentation ist. Und das ist das, auch das Ziel, was wir ja verfolgen mit Evangelisation. Wir wollen Menschen zum ewigen Leben hinweisen und dann bleibt es ja nicht dabei, sondern dann soll es ja weitergehen. Dann sollen sie wachsen im Glauben. Und ich lese noch zum Schluss, habe ich mir hier noch notiert, 1. Petrus 1, Vers 23. 1. Petrus 1, Vers 23, das ist mir noch ein wichtiger Vers in Bezug auf das, was ich mehrfach gesagt habe, dass es Gottes Wort ist, was im Zentrum stehen muss, immer, und was letztendlich auch allein wirksam ist durch den Heiligen Geist. 1. Petrus 1, Vers 23 steht was ganz Wichtiges. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Muss man mehrfach lesen, aber du kannst ja, wenn du möchtest, gerne anstreichen oder mal notieren und dann zu Hause nochmal nachschauen, dir vielleicht auch mal einen guten Kommentar dazu nehmen. Die guten Kommentare werden hier kommentieren, was da steht. Und nicht, was nicht da steht. Was steht denn da? Ist eigentlich gar nicht schwer zu verstehen. Der unvergängliche Same ist Gottes Wort. Gottes Wort ist ein Samenkorn. Das ist uns ja geläufig, dieses Bild. Und dieses Samen wird ausgestreut in die Menschenherzen. Und wenn dieses Samenkorn aufgeht, dann wird der Mensch wiedergeboren. Durch dieses Samenkorn des Wortes Gottes. Und dann geschieht das, was wir Bekehrung nennen. Dann wird er wiedergeboren, das heißt, dann wird was Totes erweckt. Und dann fängt er an zu denken, zu überlegen. Gott und ich bin verloren und muss umkehren und bekehrt sich. Es geschieht durch das Wort Gottes. So steht es hier. Der unvergängliche Same ist das Schriftwort. Durch das wurde ich wiedergeboren. Bei mir war es 1999. Ich habe das Johannesevangelium gelesen, kam zur Kreuzigungsszene, Kapitel 19, Vers 30. Tetelestai, es ist vollbracht. In diesem Moment war das wie ein Rollo, was von meinem Herzen hochgezogen worden ist. Es strahlte in mein Denken. Und ich durfte sagen, ja, Herr, du bist für mich gestorben am Kreuz. Bitte vergib mir meine Schuld. Und im Nachhinein, zu dem Zeitpunkt habe ich gesagt, ja, ich habe mich bekehrt. Aber im Nachhinein kam ich zu der Erkenntnis, weil es mich die Schrift gelehrt hat, dass Gottes war. Durch sein Wort. Er hat mich wiedergeboren. Durch den vergänglichen Samen seines Wortes, was er in mein Herz gepflanzt hat. Und erst als dieser Same aufging, der in meinem Herzen war, war ich erstmal in der Lage, das zu erkennen und zu beten, Herr, vergib mir. Die Schrift sagt, wir sind tot. Wir können nichts tun als Tote. Jemand, der im Zelt sitzt und ist ungläubig, der ist tot, geistlich tot. Er kann nichts tun. Merken wir, ein weiterer Aspekt, dass wir menschlich da nichts tun können, sondern dass der Geist Gottes es tun muss. Der Geist Gottes öffnet das Herz desjenigen. Dann kommt er zur Erkenntnis der Wahrheit. Vorher nicht. Dann kann er das tausendmal hören. Und es ist ihm eine Torheit, 1. Korinther 1, Vers 18. Er nimmt es nicht an. Es ist ihm eine Torheit. Aber wenn der Geist wirkt und sein Herz wird geöffnet, dann wird er umkehren, dann wird er Buße tun. Danke Gott auf Knien dafür, dass du gerettet bist. Es ist nicht dein Verdienst. Das hat er getan. Niemand bekehrt sich von sich aus. Römer 3, da ist keiner, der Gott sucht. Sondern die Schrift sagt, der Mensch bekehrt sich erst dann, wenn der Geist Gottes bereits das Wunder der Wiedergeburt in ihm angefangen hat. Sonst gar nicht. Und das lässt mich so dankbar werden, weil ich sage, Herr, warum ich? Du hättest doch jemand anderen nehmen können. Du hast mich gerettet, Herr. Halleluja, das ist so kostbar. Ihr könnt es gerne nachlesen, ich möchte es auch nicht mehr weiter ausführen jetzt, aber behaltet bitte diesen Gedanken auch im Kopf. Nur was lebt, wächst. Das heißt, der Mensch muss erst durch den Geist Gottes zum Leben erweckt werden. Dann wird er verstehen und erkennen und Buße tun. Spurgeon war es, der hat auch gesagt, wer geistlich tot ist, kann es nicht. Er sagte, Charles Spurgeon sagte, ein Pfahl, der in die Erde gerammt wird, wächst nicht. Also ein totes Holz, was einfach in die Erde gerammt wird, das wächst nicht. Aber ein Baum, der dort Wurzeln schlägt, wächst vom Bäumchen zum König des Waldes heran. Und das will eben sagen, der Pfahl ist Totholz und hat kein Leben in sich. So ist der Gottlose. Er vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit, er kann es nicht erkennen. 1. Korinther 2, Vers 14. Er muss erst von innen heraus verändert und lebendig gemacht werden. Dann wird er Gott erkennen und wird umkehren. Er braucht eine neue Geburt. Und so wie sich niemand selbst gebären kann, als Mensch, kann sich niemand geistlich selbst gebären. Das geht nicht. Aber der Geist Gottes, der tut es. Und das ist die Zuversicht, die wir haben. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch gerne noch notieren, in Epheser 1, Vers 19 bis 2, Vers 9. Das ist ein ganz faszinierender Text. Ich möchte ihn jetzt nicht mehr ausführen. Die Zeit ist rum. Aber macht das mal zu Hause. Lest mal zu Hause Epheser 1, Vers 19 bis Kapitel 2, Vers 9. Oder von mir aus auch 10. Da kommt ja dann die nächste Überschrift. Da liest du von vorne bis hinten, dass die Rettung eines Menschen ganz das Werk Gottes ist. Und nicht die Anstrengung des Menschen. Sonst wären wir ja wieder bei Werkengerechtigkeit. Allein aus Gnade geschieht Vergebung und Neugeburt. Und da geht es in Vers 19 um eine überwältigende Kraft, eine Allmacht sozusagen. Die Allmacht Gottes, die Macht seiner Stärke heißt es dort. Und dann argumentiert Paulus, dass diese Macht von Gottes Stärke wirksam wurde in der Auferstehung Jesu. In der Auferstehung Jesu sieht man Gottes Allmacht. Und dann geht in Kapitel 2 die Argumentation dahingehend weiter, dass die gleiche Macht, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, also die Allmacht Gottes, dass das die gleiche Macht ist, die einen Menschen zum neuen Leben gebiert, zur Wiedergeburt bringt. Die Allmachtsfülle Gottes hat Jesus aus den Toten auferweckt und es ist die gleiche Allmachtsfülle, die einen Menschen dahin bringt, in die Wiedergeburt und dann, wo er dann sagt, er hat sich bekehrt. Es ist von vorne bis hinten ist es Gottes Werk. Natürlich sagt die Schrift, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Natürlich haben wir als Menschen, und da appellieren wir an die Leute dran, Leute, ihr habt eine Verantwortung. Ihr hört Gottes Wort. Und du hörst heute Gottes Wort, wenn es soweit ist. Du hörst hier das Evangelium. Und Jesus ist am Kreuz gestorben. Und es ist, du darfst es verstehen, du sollst es verstehen. Das ist der Aufruf, du musst Buße tun. Du musst umkehren. Du musst dich vor Christus beugen. Du musst ihn anerkennen als Herrn und Erlöser. Das ist die Verantwortung, an die wir appellieren, natürlich. Beides lehrt uns die Heilige Schrift. Und genau deswegen machen wir ja auch solche Tage. Aber lest gerne mal diesen Abschnitt hier in Ruhe durch und schaut mal, was das für ein roter Faden ist, den Paulus hier durchzieht durch diese Sätze. Sola Scriptura, allein die Schrift. Ich hoffe, es ist doch etwas deutlich geworden, dass welchen Stellenwert die Heilige Schrift haben muss, wenn Gott geehrt werden soll. Welchen Stellenwert die Heilige Schrift hat, welchen Stellenwert das Evangelium allein haben muss, wenn Menschen gerettet werden sollen, werden müssen, wenn sie nicht verloren gehen. Erinnert euch nochmal, am Anfang hatte ich gesagt, 150.000 sterben jeden Tag. Gott schenke Gnade, dass in diesem Jahr, in dieser Umgebung hier, von denen, die zu diesen 150.000 vielleicht gehören, die an diesen Tagen gehen werden irgendwann, dass dort möglichst viele dabei sind, die das Evangelium ergriffen haben und die umgekehrt sind und die Vergebung ihrer Sünden haben. Lass uns das auf unserem Herzen tragen, dass wir aus Liebe zu Christus und aus Liebe zu den Menschen ihnen das Evangelium bringen. Es ist, wo Paulus sagt, was wir der Welt schuldig sind. Ja, wir sind Schuldner. Schuldner, Römer 1. Ich bin ein Schuldner, sagt Paulus, sowohl den Juden als auch den Griechen, das Evangelium zu bringen. Wir haben es bekommen, anvertraut bekommen. Wir wollen es weitergeben.